Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Im Studio Carsten Schröder. Die Corona-Pandemie lässt niemanden unbeeindruckt. Erstaunlich ist, wie unterschiedlich Menschen mit dem damit verbundenen Stress umgehen. Der eine bleibt ruhig und gelassen, der andere bekommt Zukunfts- und Existenzängste. In der Psychologie gibt es einen Fachbegriff dafür, Resilienz. Das heißt so viel wie psychische Widerstandskraft. Aber warum ist der eine widerstandsfähiger als der andere? Und wie kann man die eigene Widerstandskraft stärken? Resilienz, wie wir die Corona-Krise schadlos meistern können, das ist heute Vormittag unser Schwerpunktthema. Und Sie können sich telefonisch an dieser Sendung beteiligen, mit Ihren Fragen an unsere Experten oder auch mit Ihren Erfahrungen. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons lautet 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464 und die E-Mail-Adresse sprechstunde@deutschlandfunk.de. Zwei Experten sind heute Vormittag dabei. Professor Michelle Wesser vom Psychologischen Institut der Universität Mainz. Sie ist uns jetzt aus ihrem privaten Arbeitszimmer zugeschaltet. Guten Morgen, Frau Professor Wesser.
Guten Morgen, Herr Schröder.
Und ebenfalls im Homeoffice Professor Klaus Lieb. Er ist Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universität Mainz. Guten Morgen, Herr Professor Lieb.
Ja, guten Morgen auch Ihnen, Herr Schröder.
Und beide Experten, Professor Wesser und Professor Lieb, das sollte ich noch ergänzen, arbeiten zusammen am Leibniz-Institut für Resilienzforschung in Mainz. Herr Professor Lieb, Resilienz ist aber ein Begriff, den kennt nicht jeder. Was ist denn Resilienz?
Ja, Resilienz, wie Sie schon sagten, ist die psychische Fähigkeit. Also wir verstehen darunter die Fähigkeit, in Situationen des Stresses schadlos diese zu überstehen. Also wenn jemand eine Stressreaktion zeigt, Ängste oder Depressivität auf diese Stresssituation, dann sind die resilienten Menschen in der Lage, sehr schnell wieder in einen psychischen Normalzustand zurückzukommen oder überhaupt keine Symptome unter Stress zu entwickeln. Das sind resiliente Menschen und das ist auch, das muss man gleich mal sagen am Anfang, auch der normale Umgang mit Stress. Also die meisten Menschen haben diese Fähigkeit, resilient zu sein und Stress gut zu bewältigen. Anderen gelingt das nicht so gut, aber die Großzahl der Menschen hat diese Fähigkeit.
Ist denn die Resilienz angeboren?
Also wir wissen da noch nicht alles, muss man sagen, aber wir wissen, dass es nichts ist, was einem einfach so in die Wiege gelegt ist. Also dass man sozusagen von Kindesbeinen so oder so hat, sondern Resilienz ist etwas Dynamisches, das sehr auch davon abhängig ist, zum Beispiel welche Lernerfahrungen jemand macht, also wie jemand zum Beispiel in der Kindheit, Jugendzeit, aber auch im Erwachsenenalter Stresserfahrungen erlebt. Ja, und wenn die zum Beispiel zu stark sind, also wenn der Stress zu überwältigend sein kann, dann kann auch sein, dass eben daraus dann später eine Schwierigkeit erwächst, auch mit zukünftigen Stresssituationen gut umzugehen. Diese Menschen sind dann weniger resilient. Aber die Menschen, die so immer wieder gelernt haben in der Vergangenheit, dass sie einen Stress bewältigen können, dass Stress eine Herausforderung ist, dass sie an etwas wachsen können wie Stress, die sind häufig auch resilienter. Ja. Also alle jetzt vom Stress fernzuhalten und sozusagen darauf zu achten, dass niemand mehr irgendwie stressige Situationen hat, das wäre das Falsche, sondern Resilienz kann sich erst entwickeln, kann sich erst bestätigen, wenn man stresshafte Situationen hat. Und das Erinnern, höhere Bewältigung von Stresssituationen ist etwas, was einem heute sehr gut helfen kann, wenn man Stresssituationen hat.
Frau Professor Wesser, warum sind manche Menschen widerstandsfähiger als andere?
Das ist genau das, was wir natürlich versuchen, auch in unserem Leibniz-Institut für Resilienzforschung rauszufinden. Aber wahrscheinlich liegt es an der Anwendung von Strategien, von Mechanismen, die uns den Stress besser verarbeiten lassen. Wie Klaus Lieb schon gesagt hat, gibt es bestimmte Faktoren, die wir auch mitbringen, wenn wir geboren werden, die möglicherweise die Verarbeitung von Stress erleichtern oder schwieriger machen. Aber es gibt eben auch ganz viele Strategien, mit denen wir so ungünstige Voraussetzungen abpuffern können. Oder? Gutes Beispiel sind zum Beispiel so genetische Faktoren, die bestimmen, inwiefern wir oder wie stark oder schwach wir auf Stress reagieren, auch physiologisch. Und tatsächlich gibt es aber Strategien, mit denen wir das eben aushebeln können. Und selbst wenn wir ungünstige Voraussetzungen haben, können wir lernen, das dann eben tatsächlich die Stressreaktion abzumildern.
Nun wollen wir natürlich alle wissen, was sind das für Strategien, mit denen man den Stress besser ertragen kann?
Also es gibt unterschiedliche Faktoren und Strategien, die helfen können, die auch schon von verschiedenen Forschungsgruppen als hilfreich gezeigt wurden. Ein ganz wichtiger Faktor ist die soziale Unterstützung. Auch der ist natürlich mehr oder weniger vorhanden, auch je nachdem, in welche Familie wir geboren werden. Aber auch da kann ich ganz viel tun, um soziale Unterstützung zu verstärken und mir soziale Unterstützung zu holen. Es ist die Emotionsregulation, die ganz wichtig ist. Also wie gut kann ich selbst beeinflussen, welche Emotionen ich empfinde, aber vor allen Dingen auch, wie stark ich sie empfinde. Und da geht es nicht darum,
Also nehmen wir das Stichwort Emotionsregulation, das haben Sie so dahin geworfen. Muss ich mir das konkret vorstellen?
Also wenn wir mit einer stressigen Situation konfrontiert werden, das kennt jeder, dann reagieren wir mit unterschiedlichen Emotionen. Das kann Angst sein, das kann Ärger sein, das kann natürlich aber auch Traurigkeit sein, die aus der Situation erwächst, Überforderung oder eben ein schwerer Schicksalsschlag auch. Und tatsächlich ist es wichtig, diese Emotionen nicht einfach zu unterdrücken, sondern mit geeigneten Strategien, zum Beispiel der positiven Umbewertung, aber auch manchmal der Ablenkung, wenn es die Situation erfordert, zu regulieren, wie stark die Emotion ist. Wenn ich mich in der Situation zum Beispiel damit ablenke, dass ich ganz banal gesagt eine Rechenaufgabe löse oder das Bekannte von 100 Rückwärtszählen in 7er Schritten und dann merke ich einfach, wie meine Stressreaktion in der Situation, meine Emotion sich reguliert. Wenn ich etwas positiv umbewerte, indem ich versuche, darin sozusagen auch etwas Positives zu sehen oder die positiven Aspekte stärker zu bewerten, dann wird meine Emotion auch etwas geringer. Das heißt, ich habe selber unter Kontrolle, wie stark die Emotion denn tatsächlich ausgeprägt ist. Und je mehr ich das übe, desto eher kann ich das anwenden in Situationen. Und das hat sich in vielen Studien gezeigt, dass das dazu führt, auch langfristig, dass wir gesünder sind.
Jetzt lassen Sie uns das mal auf die Corona-Krise ein bisschen herunterbrechen. Welche Stressfaktoren spielen denn bei der Corona-Krise eine Rolle?
Also ich glaube tatsächlich, dass es zwei wesentliche Dinge sind. Das eine ist natürlich die Angst vor der Erkrankung an sich, die bei vielen Menschen sicherlich sehr unterschiedlich ausgeprägt ist, weil sie auch unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen, in unterschiedlichen Bereichen wohnen und arbeiten, wo die Gefahr größer oder kleiner ist, sich anzustecken. Das zweite ist aber, glaube ich, und ganz wesentlich, was wir auch aus der Stressforschung kennen, dass die Corona-Krise uns vor eine Situation stellt, die wir sehr schlecht kontrollieren können. Also sowohl die Krankheit an sich als auch die Auswirkungen, jetzt die Einschränkungen, die wir erleben, hat der Einzelne fast gar nicht unter Kontrolle. Und dieses Gefühl der Unkontrollierbarkeit der Situation löst ganz häufig Angst aus, sowas wie Hilflosigkeit, was langfristig dann eben auch zu psychischen Beeinträchtigungen führen kann.
Und jetzt versuche ich den Bogen zu schlagen zu den Strategien, die Sie angesprochen haben. Also das kann man sich ja gut vorstellen, dass die Corona-Krise zu Angst führt, Angst vor der Ansteckung, Angst davor, dass man die Kontrolle verliert, dass die Zukunftsängste da sind. Wie kann ich jetzt mit diesen Strategien dem entgegenwirken?
Ich glaube, eine gute Möglichkeit ist tatsächlich, was die Ansteckung betrifft, sich für sich selbst klarzumachen, was sind wirklich eigene Handlungen, was ist ein eigenes Verhalten, mit dem ich das Ansteckungsrisiko, ohne mich zu sehr einzuschränken, so gering wie möglich halten kann. Was kann ich selbst tun, um die Wahrscheinlichkeit gering zu halten, mich anzustecken? Und das Zweite ist natürlich, sich im Alltag auch einfach Bereiche zu suchen, Dinge, selbst unter Kontrolle habe, zum Beispiel am Arbeitsplatz mit den so zu gestalten, zu Hause oder auch anderswo, dass ich selber das Geschehen unter Kontrolle habe. Mir Bereiche zu schaffen, wo ich zu Hause Dinge vielleicht genauso schön tun kann, wie ich sie sonst in der Freizeit mit anderen Menschen getan habe. Kontakt zu halten zu den anderen Menschen, was eben auch aufgrund der sozialen Unterstützung wichtig ist. Und da sieht man ja auch ganz viele Beispiele von Konzerten im Garten, über Videokonferenzen, gemeinsam über Videokonferenzen kochen, die Menschen sich sozusagen erschaffen, um tatsächlich trotzdem das ein Stück weit zu leben.
Herr Professor Lieb, wir sind bei Stressfaktoren bei der Corona-Krise. Gibt es eigentlich Studien dazu, die das ein bisschen untermauern können?
Ja, es gibt tatsächlich jetzt einige Studien aus China. Wir haben uns die auch mal genauer angeschaut. Es sind jetzt insgesamt 18 Studien publiziert worden, wo über 75.000 Chinesen befragt worden. Und da hat sich das schon gezeigt, dass diese Stressfaktoren, die Frau Wesser gerade genannt hat, tatsächlich eben auch nachvollziehbar sind und dann auch zu einer erhöhten psychischen Belastung führen. Also erhöhte depressive Symptome, Angstsymptome, aber auch Stresssymptome. Es ist aber so, dass man da eben auch genau hinschauen muss. Also dass nicht die ganze Bevölkerung gleichermaßen betroffen, sondern es gibt eben Risikofaktoren, also Menschen, die da stärker betroffen sind. Und das ist einmal so, dass bei Frauen die psychische Belastung verstärkt ist. Das sehen wir auch bei psychischen Erkrankungen, dass da die Häufigkeit dieser Erkrankung auch bei Frauen stärker ist. Und Alleinerziehende oder Menschen mit vielen Kindern, die sich zum Beispiel um ihre Kinder und Sorgen machen, dann aber auch Menschen mit Migrationshintergrund und dann vor allem finanzielle Sorgen. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein sehr wichtiger Stressfaktor, den wir hier noch ergänzen müssen. Also ja, die Menschen, die jetzt unter besonderen finanziellen Nöten leiden, müssen natürlich sehr stark jetzt vom Staat gestützt werden. Das ist sehr wichtig. Aber da ist auch meine Befürchtung eben, dass durch solche finanziellen Krisen einzelner Personen und Haushalte dann auch erhebliche psychische Folgeerkrankungen dann im Nachgang entstehen werden.
Das kann sich jeder, glaube ich, auch gut vorstellen, dass finanzielle Probleme den Stress und die Angst erhöhen. Sie hatten aber auch noch andere Sachen angesprochen. Eine möchte ich nachhaken. Sie haben über Geschlechtsunterschiede gesprochen und haben gesagt, Frauen sind stärker betroffen. Heißt das, und das kommt mir noch ein bisschen komisch vor, Männer sind weniger von schwacher psychischer Widerstandskraft betroffen als Männer, als Frauen?
Ja, das ist eine wirklich sehr gute Frage, die wir noch nicht genau wissen. Also die meisten Resilienz-Erhebungen, bei denen schätzen die Menschen ihre Widerstandsfähigkeit bei Stress selber ein. Und wir finden es tatsächlich immer wieder, dass Männer da bessere Werte oder höhere Werte als Frauen haben. Und das kann aber auch einfach eine Überschätzung oder Fehleinschätzung der Männer sein, ja, die vielleicht sich selber als besonders stressresistent wahrnehmen und dann irgendwie 10 Jahre später am Herzinfarkt sterben, während die Frauen vielleicht einfach sehr viel stärker auch Zugang zu ihren Emotionen haben, sehr viel stärker auch Stresssymptome und psychische Symptome auch wahrnehmen und dann dadurch vielleicht jetzt mehr Symptome haben, aber langfristig dann eine gesundere Verhaltensweise einnehmen. Also das ist noch nicht ganz klar, wie das im Langzeitverlauf dann sich verhält.
Stichwort Langzeitverlauf. Gibt es denn Altersunterschiede bei der Resilienz?
Also in der jetzigen Corona-Krise ist es so, dass es Hinweise dafür gibt, dass die Jüngeren eher betroffen sind von psychischen Symptomen und auch sich weniger gewappnet fühlen in der Situation. Also das haben wir immer wieder gesehen, dass ältere Menschen eher sich so einschätzen, dass sie sagen, ja, wir haben eben schon andere Krisen auch in unserem Leben gemeistert und dann werden wir das hier auch noch überstehen. Und das ist sicher, also das hat das was damit zu tun, auch was ich vorher schon sagte, eben mit dem aus Lernen, aus früheren Stresserfahrungen. Bei Jungen kann vielleicht noch dazu kommen, dass die eben häufig sehr viel extrovertierter sind und eben sehr viel mehr soziale Kontakte haben und die älteren Menschen eben mit den Ehepartnerinnen oder Ehepartnern dann sozusagen weitgehend gleiches Leben weiterführen können, während die Jungen halt doch sehr eingeschränkt sind. Also diese Altersunterschiede sehen wir schon. Das ist auch ein bisschen eine Gefahr gewesen, jetzt gerade in der Phase, wo die Kontaktsperre war oder die Kontaktreduktion, weil dann die Eltern eher so auch das Gefühl hatten, naja, mich kann ja nichts umhauen sozusagen, da muss ich auch nicht so richtig aufpassen mit der Ansteckungsgefahr. Also da muss man immer auch die Folgen von solchen Einstellungen auch mit beachten.
Frau Professor Wesser, kann man Resilienz eigentlich lernen?
Also ja, wir haben unterschiedliche Hinweise daraus, sowohl aus der Grundlagenforschung, aber auch oft aus der Interventionsforschung, dass es eben solche Strategien gibt und Mechanismen, die man erlernen kann und daraus auch und damit auch die Resilienz fördern kann. Es gibt unterschiedliche Trainings, schon auch seit vielen Jahren, die helfen, Stress besser zu verarbeiten. Und es gibt jetzt eben auch zunehmend Trainings, die sich spezifisch auf die Förderung von Resilienz konzentrieren und dabei solche Faktoren berücksichtigen, wie ich vorhin gesagt hatte, die soziale Unterstützung, aber auch zum Beispiel eine optimistische Denkweise, Emotionsregulation und die Stresswahrnehmung an sich.
Sie haben ein solches Training entwickelt, das nennt sich Auf Kurs bleiben. An wen richtet sich das?
Also Auf Kurs bleiben richtet sich eigentlich an alle Menschen, die Stress erleben oder das Gefühl haben, dass sie durch Stress belastet sind. Es ist ein Programm zur Resilienzförderung, also ein Training. Das heißt, es ist keine therapeutische Intervention. Deshalb richtet sich das Programm auch nicht an Menschen, die jetzt tatsächlich eine Psychotherapie bräuchten, sondern an solche, die ihre Resilienz und ihre Stressbewältigungsfähigkeiten möchten. Es ist kein Ersatz eben für Psychotherapie, aber eine gute Möglichkeit, sich zu wappnen, auch für Situationen, in denen man viel Stress erlebt.
Was ist denn das Ziel dieses Trainings?
Das Ziel des Trainings ist genau diese Strategien, Techniken zu erlernen, um zum Beispiel optimistischer in die Zukunft zu blicken, um soziale Unterstützung vielleicht manchmal auch einzuholen, besser zu nutzen, sich ein soziales Netzwerk aufzubauen. Das ist für manche auch schwierig und wenn man es hat, wirklich gut zu nutzen in Situationen, in denen man sehr viel Stress hat. Es ist auch ein Programm, in dem es um Selbstfürsorge geht, weil wir natürlich noch so gute Strategien an der Hand haben können. Wenn wir nicht gut für uns selbst sorgen, dann sind wir auch nicht in der Lage, sie anzuwenden. Und zu Selbstfürsorge gehören so ganz basale Dinge wie für einen guten Schlaf zu sorgen, auch für eine gute Ernährung zu sorgen, aber auch ein bisschen eben sorgsam und nachsichtig mit sich selbst umzugehen.
Sie haben so eine
Letzter Teil ist die Stresswahrnehmung, das ist ganz wichtig. Das ist eigentlich der Grundbaustein, auf dem alles aufbaut, weil ich natürlich Strategien nur dann sinnvoll einsetzen kann, wenn ich selbst gut wahrnehmen kann, wann ich in der Stresssituation bin oder nicht. Das ist die Grundvoraussetzung.
Ja, Sie haben so eine kleine Variante dieses Trainings ins Internet gestellt, ein Online-Kurs Resilienz sozusagen. Wie läuft der ab?
Genau, der Online-Kurs ist eine abgespeckte Version von unserem eigentlichen Programm, weil in dem eigentlichen Programm wir ja 3 Gruppensitzungen anbieten mit einem psychologischen Coach, was jetzt nicht möglich ist. Und wir haben einfach den Online-Begleiter des Programms ein bisschen einreduziert auf Übungen, die unserer Ansicht nach sehr gut auch allein und eigenständig durchzuführen sind. Da kann man sich einfach einloggen auf der Homepage. Es ist keine E-Mail-Adresse und überhaupt nichts notwendig, um das mitzumachen. Und man wird durch verschiedene Lektionen geleitet. Es geht einmal um diese Stresswahrnehmung, zu sehen, was ist überhaupt Stress, in welchen Situationen kann ich denn Stress erleben und wie sehen so physiologische Reaktionen von Stress aus. Wir haben einen kleinen Stressunculus, abgeleitet von dem Homunculus aus der Hirnforschung, wo ich mich informieren kann, welche Organe sind denn eigentlich im Stress betroffen und wie reagieren diese, um die eigenen körperlichen Reaktionen vielleicht auch einordnen zu können. Es gibt eine Übung zur Achtsamkeit, um einfach selbst auch ein bisschen innezuhalten, sich die Zeit für sich zu nehmen, die wir Fels in der Brandung nennen. Es gibt eine Übung zur optimistischen Denkweise, den Alltagsoptimisten, wo es auch darum geht, sehr eben sorgsam und rücksichtsvoll mit sich umzugehen.
Also
und
sehr, sich manchmal sehr breit angelegt, der ganze Kurs. Da verbringt man eine Menge Zeit drin. Sie haben gesagt, das ist auf der Homepage des Leibniz-Instituts für Resilienzforschung. Und da jetzt ganz viele Leute da nachgucken wollen, dann sage ich die Adresse sicherheitshalber schon mal, dass wenn die Leibniz-Institut für Resilienzforschung einfach abgekürzt lir-mainz.de und dann finden Sie sich da schon leicht zurecht. So viel zu diesem Online-Kurs. Herr Professor Lieb, was passiert eigentlich, wenn man nicht besonders viel psychische Widerstandskraft hat, also nur eine schwache Resilienz? Entwickelt man dann psychische oder psychiatrische Krankheiten?
Ja, das ist natürlich so, dass die Menschen, die eine geringe Resilienz haben, wahrscheinlich auch eine erhöhte Risiko haben, psychisch zu erkranken. Wir sprechen dann auch von Stressfolgeerkrankungen, also zum Beispiel Angsterkrankungen, Depressionen sind eben sehr häufig mit Stresserfahrungen im Vorfeld assoziiert, aber auch andere psychische Erkrankungen können einfach durch verstärkte Stresssituationen und mangelnde Resilienz ausgelöst werden. Und was wir eben am Leibniz-Institut machen, ist eben versuchen zu verstehen, wie man Resilienz besser stärken kann, damit eben solche Erkrankungen dann auch weniger häufig auftreten. Und das ist halt auch was wir jetzt in der Krise eigentlich hier sehen, in diesem deutschen Stresstest oder weltweiten Stresstest, dass eigentlich für diese ganze Prävention und Vorbeugung eigentlich viel zu wenig getan wurde. Ja. Also dass wir eigentlich viel mehr in der Prävention machen müssen, um einfach zu verhindern, dass dann eben durch solche Ereignisse dann auch eine große Welle von psychischen Erkrankungen kommt.
Ich möchte zum Schluss mal eine Verhaltensstörung beispielhaft herausgreifen, nämlich die Zwangsstörung. Das betrifft Menschen, die zwanghaft immer wieder dieselbe Tätigkeit ausführen. Klassisches Beispiel ist das Händewaschen. Aber im Zuge der Pandemie waschen wir uns jetzt alle immer wieder am Tag die Hände. Laufen wir jetzt Gefahr, kollektiv zwangsgestört zu werden?
Das weiß ich nicht. Also die Hypochonder haben es jetzt, können ja jetzt auch so ihren hypochondrischen Infektionsängsten und so weiter ganz gut nachgehen. Also das ist interessanterweise nicht so, dass die jetzt also reihenweise da dekompensieren und zu uns kommen. Ist eigentlich auch eine ganz interessante Beobachtung, ja, dass manche doch auch ganz gut jetzt trotzdem durch die Krise kommen. Ich glaube nicht, dass solche Erkrankungen jetzt durch so eine Situation dann also wie Zwangserstörung mit Händewaschen, dass es jetzt in größerer Bedeutung zunimmt, weil da meistens andere Mechanismen im Hintergrund sind.
Resilienz, wie wir die Corona-Krise schadlos meistern können. So lautet heute unser Schwerpunktthema. Unsere beiden Experten sind Professor Michel Wesser vom Psychologischen Institut der Uni Mainz und Professor Klaus Lieb, Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, ebenfalls in Mainz. Sie können sich an dieser Sendung beteiligen. 00800 4464 4464, das ist die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons. Und die E-Mail-Adresse sprechstunde@deutschlandfunk.de. Nach den Nachrichten melden wir uns wieder. Vor den Nachrichten hatten wir über Studien zur psychischen Situation der Bevölkerung gesprochen. Eine dieser Studien ist die COSMO-Studie. Das ist eine breit angelegte psychologische Erhebung, mit der Woche für Woche Daten erhoben werden, wie die Bevölkerung die Corona-Pandemie wahrnimmt, welche Sorgen und Ängste sie umtreibt. Seit 10 Wochen werden diese Daten erhoben und inzwischen lässt sich immer mehr daraus ablesen. Am Telefon ist die Leiterin der COSMO-Studie, Professor Cornelia Beetsch von der Universität Erfurt. Dort hat sie eine Heisenberg-Professur für Gesundheitskommunikation inne. Guten Morgen, Frau Professor Beetsch.
Guten Morgen.
Seit Anfang März erheben Sie diese Daten zur psychologischen Lage der Bevölkerung. Welche sind denn die auffälligsten Veränderungen, die Sie seit Beginn der Befragungen beobachtet haben?
Am Anfang war es ganz auffällig, dass als die ganzen strikten Maßnahmen ergriffen wurden, dann ging die Risikowahrnehmung sprunghaft nach oben. Also wir haben wirklich gemerkt, es ist was Gefährliches. Und mittlerweile verhält sich das anders. Also wir wissen noch, es ist gefährlich, aber wir fühlen dazu nicht mehr sowas. Das kann man so ein bisschen vergleichen, wie mit man war auf einer Safari und hat dem Tiger ins Auge geblickt und fühlt da große Angst. Und dann sitzt man zu Hause auf dem heimischen Sofa und die Angst ebbt ab und man weiß noch, es ist irgendwie gefährlich, aber man fühlt es nicht mehr. Und das ist so ein aktivierendes Moment. Und das fehlt im Moment auch, um das Schutzverhalten möglicherweise so hoch zu halten, dass es jetzt noch sinnvoll ist und ausreichend ist.
Meinen Sie, das ist zu hoch, dass die meisten sich zu riskant verhalten?
Ja, es ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Also wir können natürlich jetzt nicht über eine ganz, ganz lange Zeit in großer Angst und Sorge leben. Das wäre vielleicht auch nicht der Situation angemessen und wir gewöhnen uns auch. Und es ist ja auch wie so ein Muskel, der irgendwann nachgibt. Aber trotzdem sehen wir eben, dass dieses Gefühl, dass es gefährlich ist, schon dazu führt, dass die Leute sich stärker schützen. Also wir sehen, dass diese Lockerungen tatsächlich dazu führen, dass die Leute einfachere Maßnahmen, sowas wie Händewaschen, jetzt weniger machen. Und da fehlt möglicherweise eben das letzte Quäntchen Angstgefühl.
Die Daten werden immer freitags veröffentlicht. Das sind dann die Erhebungen von Dienstag und Mittwoch. Nun war die vergangene Woche einmal mehr eine besondere Woche, weil sich Lockerungen der Kontaktsperre schon früh abzeichneten. Was beschäftigte die Befragten in dieser Woche ganz besonders?
Ja, wir haben uns angeguckt, ob die Lockerung beibehalten werden soll oder ob die Leute denken, das geht alles zu schnell. Und das war ganz interessant, denn ein Drittel will mehr Lockerung und ein Drittel würde gerne diese Maßnahmen länger beibehalten haben. Und manche Leute büchsen auch aus sozusagen. Also knapp die Hälfte der Leute ist auch in Gebiete gefahren, wo es weniger strikte Regeln gab. Und wenn man sich anschaut, wer will jetzt mehr Lockerung und wem geht es eigentlich zu schnell, ist das Bild ganz interessant, weil die Lockerungen wollen vor allem Menschen haben, die so eine gewisse emotionale Distanz zu dem ganzen Geschehen haben. Also die halten es eher für einen Medienhype und fühlen kein Risiko. Es fühlt sich alles weit weg an, eher harmlos und vielleicht auch menschengemacht. Also sind auch durchaus Verschwörungstheorien irgendwie am Werk. Und das Vertrauen in die Behörden fehlt. Und die Leute, denen es zu schnell geht, das sind eher Leute, die eine ganz andere Risikowahrnehmung haben. Also was ich so eingangs schon sagte, die denken eher, sie könnten erkranken, es könnte schwerwiegend sein und die halten das alles für realer und haben tatsächlich auch selber mal eine Erfahrung gemacht mit Infizierten, also zum Beispiel, weil sie jemanden kennen in ihrem Umfeld. Und das weist eben auch darauf hin, dass die Tatsache, dass wir in Deutschland relativ glimpflich davon gekommen sind, vielleicht eben auch dazu beiträgt, dass die Lockerungen herbeigesehnt werden und vielleicht jetzt hier und da vielleicht ein bisschen schneller passieren, als es vielleicht epidemiologisch sinnvoll wäre. Also es scheint hier auch wieder zu stimmen, dass Lernen durch bloße Anschauung nicht so gut funktioniert wie Lernen durch Erfahrung.
Ein wenig erinnert es auch an die Diskussion um die Einschränkung von Freiheitsrechten. Auch da fragt man sich ja, wer ist dafür, wer ist dagegen? Geht das in diese Richtung?
Ja, also tatsächlich haben wir auch über die ganze Zeit beobachtet und sehen, dass am Anfang das relativ gut akzeptiert war, auch sprunghaft gestiegen, also auch krassere Maßnahmen wie Ausgangssperren und so weiter. Und das geht alles kontinuierlich zurück und auch so das Bedürfnis nach Demonstrationen ist wieder gewachsen. Und wir sehen auch, dass eben tatsächlich auch für Anhänger von Verschwörungstheorien jetzt eher gerne wieder demonstrieren gehen wollen. Das passt ja vielleicht auch zu den Bildern, die wir aus dem letzten Wochenende noch im Kopf haben.
Ein anderes Thema, das auch in der damit vielleicht zusammenhängt, ist die Frage nach der Impfbereitschaft oder auch den Impfskeptikern. Welche Rolle spielt das?
Wir haben das bis jetzt zweimal erfasst, vor 4 Wochen und jetzt letzte Woche. Und wir sehen, dass am Anfang die Impfbereitschaft, als alles noch etwas heftiger war, das Infektionsgeschehen war sie sehr viel höher, bei 80% knapp. Und jetzt sind wir bei 66%. Wir verfolgen das weiter. Möglicherweise führt eben diese abnehmende Risikowahrnehmung dazu, dass diese potenzielle Impfbereitschaft abnimmt. Man guckt ganz skeptisch darauf, wird es denn auch ein sicherer Impfstoff sein? Das werden wir sicher weiter verfolgen. Interessant hier fand ich, dass Männer impfbereiter waren als Frauen. Das deckt sich so ein bisschen auch mit dem Risikoprofil. Männer sind ja durchaus auch durch Covid vielleicht etwas schwerer bedroht oder betroffen als Frauen.
Letzte Frage, welche Rolle spielt zurzeit die Diskussion um den Immunitätspass?
Man sieht, dass die Bevölkerung nicht so sicher ist, ob man denn tatsächlich immun ist. Das deckt sich auch mit der wissenschaftlichen Unsicherheit. Also im Moment denken nur 25%, dass man danach immun sein könnte. Und nur knapp die Hälfte der Menschen ist überhaupt dafür, dass so ein Pass eingeführt werden sollte. Die Anzahl der Leute nimmt allerdings ab, die denken, die Inhaber eines solchen Passes sollten mit gesellschaftlich relevanten Aufgaben betraut werden. Insgesamt sagen die meisten Leute eigentlich, es sollte keine besonderen Pflichten oder Privilegien geben für Menschen, die einen solchen Pass haben. Also es ist im Moment nicht sehr gut akzeptiert.
Vielen Dank. Das war die Leiterin der Cosmo-Studie, Professor Cornelia Beetsch von der Universität Erfurt. Und am Telefon in Stuttgart begrüße ich Herrn Müller. Guten Morgen, Herr Müller.
Ja, guten Morgen. Müller hier. Ich wohne im Raum Stuttgart. Das möchte ich nicht so genau sagen, wo ich wohne. Es geht um Folgendes. Ich habe als ich angerufen habe, habe ich nur mal darauf hingewiesen, dass es auch auf die Fallhöhe drauf ankommt. Also wie tief man fällt. Ich bin zum Beispiel seit langer Zeit, also langzeitarbeitslos und das ganze Leben wie Theater, Kino, Restaurant ist mir schon längst abhanden gekommen. Also die ganzen Sachen. Ich lebe schon lange nicht mehr in der Welt, wo die meisten leben. Mir macht's nichts aus. Mhm. Aber wenn jemand vom Daimler, vom Mercedes plötzlich abstürzt, mit einem guten Lohn, mit einem guten, wie heißt es, mit einem guten Lohn oder mit guten Zulagen, da sieht es ganz anders aus. Dann kommen die Sorgen erst.
Und Sie meinen, Sie hätten jetzt weniger Sorgen, weil Sie...
Absolut, weil ich habe nie was gehabt. Mhm. Ich persönlich habe noch nie was gehabt. Kein Kino, kein Restaurantbesuch. Man, das reicht gerade so, dass man, ich sage immer, so hinvegetiert. Aber mir macht das nichts aus Corona. Mhm. Ich habe auch keine Probleme.
Ja. Herr Lieb, wollen Sie das kommentieren?
Ja, das ist ja eine interessante Beobachtung, wo man vielleicht zunächst mal festhalten muss, dass Sie ja offenbar mit dieser Situation auch besser zurechtkommen als andere Menschen. Also Langzeitarbeitslosigkeit ist ein sehr hoher Stressfaktor. Das sehen wir auch in vielen Studien. Und wir haben gerade speziell zum Beispiel jetzt ein resilienzförderndes Programm entwickelt, das eben extra für Langzeitarbeitslose zugeschnitten ist. Also offenbar sind Sie jemand, der mit der Situation ganz gut umgehen kann.
Absolut.
Was Sie aber auch richtig sagen, ist, dass tatsächlich die Fallhöhe, wie Sie sagen, relevant ist. Also dass finanzielle Sorgen und Einbrüche jetzt, Insolvenzen und so weiter, schon das Risiko für psychische Erkrankungen massiv erhöhen. Und wir wissen das aus der Weltwirtschaftskrise 2008. Da sind bei einer Rezession, die ja wahrscheinlich geringer damals war, als sie jetzt sein wird, auch die zum Beispiel die Anzahl der schweren psychischen Erkrankungen und auch der Suizidgedanken und Suizide dann angestiegen im Nachhinein. Also da ist schon meine Sorge, so wie Sie sagen, ist es richtig, dass wir hier eben genau schauen müssen und für die Zukunft gut uns aufstellen müssen.
Aber psychische Belastungen gibt es ja nun auch bei Arbeitslosigkeit und schwierigen ökonomischen Verhältnissen bei Hartz IV. Das sollte man doch jetzt nicht zu gering schätzen dabei.
Also auf keinen Fall. Wenn ich aber sagen darf.
Ja, bitte.
Also ich will das nicht so genau beschreiben, aber ich habe im Gegensatz zu manchen Arbeitslosen viel Glück gehabt. Also was die Wohnsituation angeht und so weiter. Mhm. Ich will das nicht so genau, weil ich habe durch gewisse Umstände viel Glück gehabt. Mhm. Ich musste mir niemals Gedanken machen wegen der Wohnung, sprich Miete oder irgendwelche Sachen. Ich weiß wohl, dass es andere Arbeitslose mächtig dreckig geht, das weiß ich wohl, aber.
Ja, die wollen wir, und die wollen wir bei dieser Diskussion dann nicht vergessen. Deswegen, Herr Müller, danke ich Ihnen für Ihre Schilderung und wünsche Ihnen alles Gute.
Jo, Ihnen auch. Tschüss, Ade.
In Marburg ist Frau Schwalm am Telefon. Guten Morgen, Frau Schwalm.
Einen schönen guten Morgen, Herr Schröder, und danke, dass Sie mich dran nehmen.
Gerne.
Ich wollte sagen, was mich durch diese Krise trägt, ist das erstarkte Wir, das man ja überall beobachten kann. Und diese Solidarität verbinde ich mit der Hoffnung, dass nach dieser Krise all dies uns in eine gute Zukunft trägt, in eine wirklich soziale und friedliche Welt. Und in eine solche Welt passt für mich nicht die Anschaffung von neuen amerikanischen Jagdbombern, die zu allem Überfluss auch noch Atombomben transportieren sollen. Ich finde, Atomwaffen gehören geächtet und die Bundesregierung sollte endlich mal den Atomwaffenverbotsvertrag unterzeichnen. Wir müssen auch raus aus der nuklearen Teilhabe. Und ich sage all dies auch mit dem Blick auf meinen Vorredner. Es ist ja erschütternd zu sehen, auf was er alles hat verzichten müssen. Und gleichzeitig sollen wir neue Jagdbomber anschaffen, die Milliarden kosten, die letztendlich Menschen vom Leben in den Tod befördern. Ich finde, das kann nicht mehr sein. Ich möchte endlich in einer friedlichen Welt leben, wo es so etwas nicht mehr gibt, wo wir uns um zivile Konfliktmöglichkeiten bemühen und nicht mehr um militärische. Das nagt nämlich meine Resilienz an, dass man ständig Angst haben muss, es kracht hier oder dort. Wenn wir in den Jemen schauen, nach Syrien, in den Libanon oder nach Libyen, wollen wir das so weiterhaben? Und was hat das alles gebracht? Gar nichts. Ich stehe für Abrüstung und für eine friedliche Welt. Ja. Und deswegen habe ich mich heute bei Ihnen zu Wort gemeldet.
Ja, vielen Dank, Frau Schwalm. Frau Professor Wesser, die Krise als Chance, auch als Chance für eine friedlichere Welt. Wie sehen Sie das?
Ich glaube, dass die Dame am Telefon eben was ganz Wichtiges angesprochen hat, nämlich das Wir-Gefühl und das eben auch als Chance zu sehen, das ein Stück weiterzutragen. Und das deckt sich ja ganz stark eben mit vielen Befunden, die wir kennen und was ich vorhin auch erwähnt hatte, dass die soziale Unterstützung so wichtig ist, dass wir gesund bleiben, dass wir resilient bleiben und möglicherweise eben auch in einer friedlicheren Welt leben können. Denn die soziale Unterstützung hat ja weitaus mehr zu bieten, als dass jemand für den anderen einkaufen geht. Das ist ganz wichtig und es ist auch häufig eine enorme Entlastung. Aber es bedeutet ja auch, sich auszutauschen. Also zum Beispiel, wenn man mit jemandem redet und telefoniert über Videokonferenz oder auch persönlich, selber ein Stück weit seine Situation zu reflektieren. Und das hilft häufig schon. Aber auch manchmal eben doch auch einen guten Ratschlag zu bekommen. Denn jeder hat immer eine unterschiedliche Sichtweise auf die Situation und kann einem dann mit einem kleinen Impuls helfen. Und natürlich auch nicht die emotionale Unterstützung zu vergessen. Es tut einfach gut, in der Situation sich auch mal eine Stresssituation von der Seele zu reden und dann eben entsprechend emotionale Unterstützung zu bekommen. Und deswegen, glaube ich, ist dieses Wir-Gefühl das was ganz Wichtiges. Und viele Initiativen haben sich jetzt aus dieser Corona-Krise entwickelt. Und es wäre sicherlich sehr wünschenswert, wenn auch vieles davon weiterhin Bestand hätte.
Ich will vielleicht auch noch was ergänzen dazu. Also ich kann das auch sehr gut nachvollziehen, was die Dame gesagt hat. Und ich kann der Solidarität, die wir jetzt hier so in Deutschland auch sehen, sehr viel Positives abgewinnen. Meine Hoffnung ist auch tatsächlich, dass wir das auch beibehalten, dass wir eben nicht wieder sofort in die alten Muster zurückfallen. Also der Mensch ist zwar schon auch ein Gewohnheitstier, also dass er dann doch wieder die alten Muster wieder aufrecht, also schnell wieder aufnimmt und dann doch wieder mehr Egoismus da ist. Aber meine Hoffnung ist auch, dass wir einfach, wenn wir mal erlebt haben, wie das ist, wenn man eben isoliert ist, dann hat man vielleicht auch mehr Verständnis, wie es jemand in einem Flüchtlingsheim geht und so weiter. Vielleicht zu Ihren Fragen mit dem Nuklearen, da würde ich einfach nur sagen, das geht eben auch nur im Wir und das geht eben auch nur in der gemeinsamen Weltordnung. Das wird nicht einseitig gehen, das muss man vielleicht auch mitbedenken. Mhm. Also auch hier gilt es, dass eben der Zusammenhalt und die gemeinsame Strategie der Länder da das Entscheidende ist und kein Alleingang irgendwie besonders so sinnvoll ist.
Vielen Dank, Frau Schwalm, für diese Anregung, die Sie unserer Sendung gegeben haben. Vielen Dank nach Marburg. Und in Stuttgart ist Frau Brixel am Telefon. Guten Morgen, Frau Brixel.
Ja, guten Morgen. Ich bedanke mich ganz herzlich für diese wieder mal interessante Sendung. Und es passt doch irgendwie zu meiner Strategie, dass ich mich über zuverlässige Quellen informieren möchte. Das ist einer meiner Strategiepunkte. Also nicht Verschwörungstheorien und Verschwörungsmythen nachgehe. Und das sehe ich gerade, weil ich habe gerade gehört, Chance für friedliche Welt. Ich sehe gerade ein bisschen das Gegenteil. Es sind sehr unfriedliche Demos gerade im Gange, wo die Menschen wirklich hasserfüllt aufeinander losgehen. Ich sehe auch, dass den Hass in viele andere Richtungen oder zum Beispiel, was bewaffnete Drohnen gerade uns, auch ein Thema, was uns umtreibt. Also ich sehe, dass die Welt im Prinzip irgendwie unfriedlicher wird. Und eine meiner Punkte ist auch, dass ich mich inzwischen von Menschen fernhalte, die mir nicht gut tun, die von schlechten Situationen, die ich vermeiden möchte. Ich gehe auch nicht zu den Demos, die mich dann letzten Endes nur verwirren, sondern ich versuche mich gesund zu erhalten, indem ich mich von diesen negativen Situationen fernhalte. Ich muss natürlich dazu sagen, dass ich zwar zur Risikogruppe gehöre, ich bin 72 Jahre alt, aber ich habe keine Vorerkrankung und ich habe auch keine Angst, weil ich einfach denke, ich kann dieses Risiko kann ich einplanen in mein Leben. Und wenn ich dann, ich erstens denke ich, dass ich wahrscheinlich kein Corona bekomme und zweitens, wenn ich es bekomme, dass ich es überstehe. Und diese innere Gewissheit, die denke ich, die gehört zu meiner Resilienz.
Das ist, denke ich, ein sehr guter Weg. Also einerseits sozusagen den schlechten Situationen aus dem Weg zu gehen und ansonsten versuchen, eine möglichst positive Einstellung weiter zu behalten. Vielen Dank für diese Anregung. Es kommen jetzt auch gleich die Nachrichten. Wir werden nach den Nachrichten weiter diskutieren. Resilienz, wie wir die Corona-Krise schadlos meistern können. Sie können uns weiter anrufen und uns von Ihren Beobachtungen, aber auch von Ihren Erfahrungen erzählen. Unsere Experten sind Professor Michel Wesser vom Psychologischen Institut der Uni Mainz und Professor Klaus Lieb von der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Resilienz, wie wir die Corona-Krise schadlos meistern können, so lautet heute unser Schwerpunktthema. Resilienz bedeutet so viel wie psychische Widerstandskraft und die ist sehr unterschiedlich verteilt. Der eine bleibt angesichts einer Krise ruhig und gelassen, der andere bekommt Zukunfts- und Existenzängste. Aber wenn die Ängste zu bedrohlich werden, ist möglicherweise psychologische oder therapeutische Hilfe nötig. Ein Weg, über den wir heute Vormittag noch nicht gesprochen haben, führt über Online-Psychotherapien. Darüber möchte ich jetzt reden mit Professor Christine Knevelsrüth von der Freien Universität Berlin. Sie ist Pionierin und führende Expertin auf dem Gebiet der Online-Therapien. Guten Tag, Frau Professor Knevelsrüth.
Einen schönen guten Tag.
Wenn ich mich in eine Online-Psychotherapie begebe, sitzt dann am anderen Ende ein Computer oder ein Therapeut?
Das können Sie sich im Wesentlichen aussuchen. Der Begriff Online-Psychotherapie, der umspannt einen sehr breiten Bereich. Das heißt, es geht von quasi Online-Selbsthilfe, wo Sie im Wesentlichen unterstützt durch ein Programm einzelne Komponenten, einzelne Fähigkeiten sozusagen trainieren und erüben. Und andere Interventionen sind sehr kontaktintensiv. Da haben Sie im Wesentlichen einmal in der Woche ein Gespräch mit einem Psychotherapeuten. Viele Interventionen haben so eine Mischung. Also das heißt, Sie arbeiten einiges alleine und haben aber gleichzeitig Unterstützung von einer Psychotherapeutin.
Das heißt, der eine Teil ist eine Videokonferenz? Wie eine normale Therapie, nur kontaktlos?
Das kann sein. Also das ist, es gibt insbesondere jetzt im Zuge der aktuellen Krise zunehmend Angebote, die ausschließlich videogestützt sind. Das heißt, das ist ähnlich wie in der konventionellen Psychotherapie, einmal in der Woche 50 Minuten. Die meisten Online-Psychotherapie-Interventionen sind allerdings eher asynchron. Das heißt, sie sprechen gar nicht zeitgleich mit einem Psychotherapeuten, sondern Sie machen Übungen oder schreiben einzelne Berichte, Texte und kriegen dann mit leichter Zeitversetzung, in der Regel sowas wie 24 Stunden, Rückmeldung von einer Psychotherapeutin.
Geben Sie uns doch mal ein Beispiel. Wie könnte so eine Übung aussehen?
Also, bei der Depression ist es zum Beispiel so, dass ein häufiges Problem darin liegt, dass Menschen mit solchen Zuständen eher Dinge im Leben negativ interpretieren. Das heißt, ein ganz neutrales Ereignis wird eher negativ oder katastrophal interpretiert. Um das zu verändern, geht es darum, zunehmend alternative Sichtweisen zu trainieren und zu einzuüben. Das heißt, man hat ganz viele verschiedene Situationen und überlegt sich, mein initialer Impuls ist zu denken, das wird katastrophal. Mein Chef ruft mich an, meine Chefin ruft mich an, bittet sich ins Büro. Mein initialer Impuls ist, ich werde gefeuert. Jetzt wird man sozusagen in einer Reihe von Übungen dazu trainiert zu sagen, was könnten dann alternative Interpretationsmöglichkeiten sein? Vielleicht ist eine größere Sitzung geplant. Vielleicht soll es eine Umstrukturierung geben, die wir gemeinsam angehen. Also verschiedene andere Alternativen, die möglicherweise nicht ganz so selbstschädigend sind, wie dieser initiale Gedanke, es ist alles am Ende, ich werde gefeuert. Das sind Sachen, die letztendlich auch eigenständig trainiert werden kann. Also eine andere Perspektive auf die Geschehnisse. Das ist etwas, was dann gemeinsam therapeutisch besprochen wird und verarbeitet wird. Aber letztendlich die Übungen selber können eigenständig durch Videosequenzen oder aber auch durch kleine Fallvignetten erübt werden.
Welche Erfahrungen hat man denn bislang mit solchen Übungen gemacht?
Insgesamt ist die Wirksamkeit von Online-Interventionen herausragend. Wir sind in Deutschland in der Implementierung, das heißt in der Verbreitung von solchen Interventionen, extrem zurück. Wenn wir das vergleichen zu den Benelux-Ländern oder zu den skandinavischen Ländern, da ist das bereits seit vielen Jahren Teil der Regelversorgung. Und wir haben eine wirklich große Fülle an Studien, die zeigt, Menschen, die sich für diesen Weg entscheiden und belastet sind, profitieren in ähnlichem Maß wie Menschen, die zur konventionellen Psychotherapie gehen. ausschlaggebend dafür ist allerdings, dass sich diejenigen, die sagen, ich mache so eine Online-Therapie, auch freiwillig dafür entscheiden. Also es geht auch um diese Präferenz. Also es geht nicht darum, dass wir jetzt sagen, alle Menschen können auch online behandelt werden, sondern es gibt tatsächlich auch einen Teil, der sagt, ich kann mir das gut vorstellen, und es gibt sogar auch einen Teil, der sagt, ich kann mir auf gar keinen Fall vorstellen, zu einem konventionellen Psychotherapeuten zu gehen, sondern ich präferiere tatsächlich diese Möglichkeit, wo ich nicht jemand von Angesicht zu Angesicht gegenüber sitze.
Aber viele präferieren sicherlich den Therapeuten. Wo sind denn die Grenzen? Was leistet ein Programm nicht, was nur ein Therapeut kann?
Wenn wir jetzt diese Unterscheidung machen, Programm versus individuelle Unterstützung, dann ist das ganz offensichtlich. Ein Programm hat immer vorgefertigte Optionen. Das heißt, Sie können wählen, das Programm kann sich anpassen anhand Ihrer beschriebenen Belastung und kann verschiedene Module für Sie auswählen. Aber wenn Sie jetzt ein hohes Maß von Anpassung oder ein hohes Maß an Individualisierung benötigen und bedürften, dann käme das sozusagen an die Grenzen. Nichtsdestotrotz sehen wir, dass auch solche unbegleiteten oder weniger begleiteten Therapieprogramme doch auch eine hohe Wirksamkeit zeigen. Allerdings, und das ist, glaube ich, ein ganz erhebliches Problem, sind die Abbruchquoten in der Regel sehr hoch. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein solches Angebot, was keinerlei psychotherapeutische Begleitung beinhaltet, tatsächlich beende, ist deutlich geringer, als wenn tatsächlich eine Begleitung von einer Psychotherapeutin stattfindet.
Welche spezifische Hilfe kann man sich denn jetzt in der Corona-Pandemie von einer solchen Online-Therapie erwarten?
Das Spektrum der Hilfe ist vergleichbar mit dem, was man sonst auch erfahren kann. Und eine ganze Reihe von Psychotherapeuten, niedergelassenen Psychotherapeuten, bieten ihre Unterstützung auch online, also über geschützte Videokanäle an. Es gibt von der Deutschen Gesellschaft für Psychologie eine ganze Reihe von Videos und auch unmittelbare Hilfsangebote unter psychologische-corona-hilfe.de, wo Sie einfach einen Eindruck bekommen, was sind Problembereiche, sei es im Umgang im familiären Kontext, sei es für speziell belastete Gruppen, also medizinische Unterstützungsgruppen sozusagen, aber auch Menschen, die an Einsamkeit leiden, Menschen, die sowieso belastet sind und durch die aktuelle Situation noch mehr Belastung erleben.
Vielen Dank, das war die Psychologin und Psychotherapeutin Professor Christine Knevelsrüth von der Freien Universität Berlin. Zurück zu unserem Schwerpunktthema Resilienz, wie wir die Corona-Krise schadlos meistern können. Sie können sich weiterhin telefonisch an der Sendung beteiligen. 00800 4464 4464, so ist die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons, und die E-Mail-Adresse sprechstunde@deutschlandfunk.de. Unsere beiden Experten, mit denen Sie heute ins Gespräch kommen können, sind die Psychologin Professor Michelle Wesser. Sie leitet die Abteilung für klinische Psychologie und Neuropsychologie an der Universität Mainz, und der Psychiater Professor Klaus Lieb, Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, ebenfalls an der Universität in Mainz. Und am Telefon aus Norddeutschland ist Herr Fiedler. Guten Morgen, Herr Fiedler.
Guten Morgen, guten Tag, hallo.
Ja, passt alles. Moin, moin, passt auch.
Genau.
Moin, moin nach Norddeutschland. Ihre Frage, Ihre Anmerkung, Ihre Beobachtung?
Ja, also ich wollte mal mich dazu äußern, dass ich kaum verstehen kann, dass nur nach so kurzer Zeit die Leute im Prinzip schon eigentlich durchdrehen. Ich kann das wirklich nicht nachvollziehen, weil ich denke, jeder hat doch eigentlich ein Zuhause, wo sein Rückzugsort ist. Jetzt ist mir natürlich klar, wenn Arbeiten wegfallen und bestimmte Tätigkeiten nicht möglich ist, dass man sich eingeschränkt fühlt. Aber daraus direkt Verschwörungstheorien und was auch immer alles zu ziehen, ist mir einfach nicht verständlich. Ich verstehe nicht, wir haben doch ein Bildungssystem in der Schule. Wir haben doch Leute, die in der Schule waren, die normal denken können. Und wenn jetzt hier Leute auftauchen und im Prinzip so tun, als wenn dieses Covid-19 ein Fake ist, dann macht mich das eigentlich sprachlos.
Sie meinen mit Durchdrehen, meinen Sie also so diese so ein
Lagerkoller, nennen wir es mal Lagerkoller.
Ja.
So, aber ich denke, also als Beispiel nehmen Sie sich das doch mit dem Fußball. Wenn die Leute jetzt diese Spiele wieder anpfeifen, dann behaupten die ja, die hätten alles unter Kontrolle. Das stimmt doch so gar nicht. Das ist doch gar nicht möglich. Egal wie auch immer, ob sie einkaufen gehen oder nicht, die Abstände sind nirgendwo einzuhalten. Als Beispiel, hier in Putlitz gibt es einen Edeka. Da glauben Sie doch nicht, dass die Leute sich hier wirklich daran halten. Wenn Sie dort reingehen, dann werden Sie Angestellte sehen, die keine Handschuhe anhaben und die auch keine Schutzmaske tragen. Die weigern sich eigentlich.
Ich habe, Herr Fiedler, ich habe mir jetzt ganz viele Stichworte notiert, weil Sie ganz viel angesprochen haben. Ja. Also da gehören Verschwörungstheorien dazu, es gehört die Kritik am Fußball dazu und die sozusagen das Abstand halten.
Ja, keine Kritik in dem
ich würde vielleicht noch mal, Herr Professor, wenn ich mal kurz dazwischen springen darf. Also der eine Punkt, den Sie sagen, alle drehen durch, das ist ja tatsächlich nicht so, sondern wie wir ganz am Anfang gehört haben, ist ja Resilienz das Normale. Also dass die meisten in Deutschland können mit der Situation gut umgehen und können das auch für einige Wochen und so weiter gut schaffen. Es gibt Risikogruppen, das haben wir vorher schon genannt, also Gesundheitspersonal ist vermehrt belastet, Alleinerziehende, Menschen mit finanziellen Sorgen und so weiter. Aber die Belastung zu bewältigen ist eigentlich der normale. Was wir ein Problem haben, ist, dass die Erwartung, die wir haben an so eine Krise, ist, dass irgendwie alle durchdrehen müssen. Ja? Also das heißt, wir haben so einen richtigen verzerrten Blick da drauf und selbst wir Wissenschaftler haben eigentlich auch gedacht, also hier müssten wir wahnsinnig hohe psychische Belastung haben. Aber wir haben zum Beispiel eigene Studien, die schon seit über 2 Jahren laufen, wo wir regelmäßig Menschen aus der Rhein-Main-Gebiet nachverfolgen. Und da haben wir festgestellt, dass die in den Wochen des Lockdowns hatten die weniger täglichen Stress und hatten auch weniger psychische Belastungssymptome. Ja, wir müssen also ganz genau hinschauen.
Worauf führen Sie das zurück?
Ein Punkt nochmal auf, was Sie ansprechen, so dass natürlich das auch wie das medial dann sozusagen aufgegriffen wird, haben natürlich die jetzt laut schreien, also auch die wenigen Verschwörungstheoretiker, die wir haben in Deutschland, eine viel lautere Stimme als alle vernünftigen Menschen in ganz Deutschland. Und die gibt es ja viel, viel, viel mehr als die paar Verschwörungstheoretiker.
Herr Professor Lieb, worauf führen Sie das zurück, dass die Menschen, die Sie beobachtet haben oder die Sie da verfolgt haben, dass die in dieser Stresszeit weniger oder in der Anfangszeit weniger Stress empfunden haben?
Ja gut, das war natürlich nur allein schon mal die Tatsache, dass wenn Sie eben jetzt mal über die Autobahn fahren in der Zeit, ja, wenn sie irgendwie mit der Bahn reisen, da ist ja überhaupt nichts los gewesen. Ja. Also das heißt, man hat einfach dadurch schon sehr viel weniger Stressfaktoren gehabt. Ja. Und das muss man dann wieder abgleichen mit den Stressfaktoren, die entstehen können durch Quarantäne oder durch Kontaktreduktion, die können auch belastend sein. Aber es ist eben nicht so immer, dass so das, was man einfach so erwarten muss, riesige Corona-Krise und dann sind alle belastet. Also das ist eben entspricht nicht der Realität und da muss man eben in die Studien genau hinschauen.
Frau Professor Wesser, der Herr Fiedler hatte das Stichwort Kontrolle noch angesprochen. Gibt es da eigentlich einen Zusammenhang zwischen Kontrolle, Kontrollverlust und Ängsten?
Ja, da gibt es einen sehr klaren Zusammenhang, dass wir einerseits sehen können, dass wenn wir tatsächlich in der Situation keine Kontrolle haben und viele der Aspekte in der aktuellen Corona-Situation sind ja so, dass wir tatsächlich keine Kontrolle darüber haben, dass das dazu führt, dass wir uns eher hilflos fühlen und auch ängstlich sind. Es gibt aber tatsächlich auch Unterschiede darin, wie wir Kontrolle erleben oder wahrnehmen. Das heißt, selbst wenn wir in der Lage wären, durch unser eigenes Handeln eine Situation zu beeinflussen, ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen, dann beurteilen Menschen das Ausmaß dieser Kontrolle sehr unterschiedlich. Und je höher wir unsere eigene Fähigkeit einschätzen, in der Situation entsprechend handeln zu können und selbst was beitragen zu können, umso weniger ängstlich, weniger depressiv und auch gesünder sind wir letztlich. Und deswegen ist es ganz wichtig und auch das kann man ein Stück weit erlernen mit unterschiedlichen kleinen Übungen, auch wie Frau Knebelsrüth vorhin beschrieben hat, dass wir lernen können, Situationen danach zu beurteilen, was denn unser eigener Handlungsspielraum ist und auf was wir Einfluss nehmen könnten und auf was nicht. Und natürlich auch dann festzustellen, es gibt bestimmte Punkte, auf die können wir keinen Einfluss nehmen und die vielleicht auch ein Stück weit zu akzeptieren und nicht permanent dagegen anzukämpfen, weil das ein unheimlich großer Verlust an Ressourcen bedeutet, wenn ich ständig gegen was kämpfe, was ich eigentlich nicht beeinflussen kann. Die Ressourcen, die spare ich mir lieber auf und wende sie dann eben für Bereiche an und wende sie auf dafür, dass ich bestimmte andere Dinge dann tatsächlich in die Hand nehmen kann. Ich glaube, ein anderer wichtiger Punkt, der auch so ein bisschen angesprochen wurde von Herrn Fiedler, die Verschwörungstheoretiker, ist auch, dass Menschen grundsätzlich schon versuchen, sinnvolle Erklärungen zu finden für das, was passiert. Und natürlich gibt es deutlich sinnvolle Erklärungen als die, die bei den Verschwörungstheorien gerade im Gange sind. Aber der Mensch funktioniert viel stärker über direkte und kurzfristige Konsequenzen. Und was viele Menschen, glaube ich, im Moment erleben, ist, dass sie gar nicht mit der Brisanz der Situation konfrontiert werden. Sie kennen möglicherweise niemanden, der an Corona erkrankt ist. Sie sehen sozusagen die Auswirkungen nicht und vielleicht auch bei sich selbst nicht, weil sie nicht betroffen sind, weder finanziell noch durch besondere Stressbelastungen. Und deshalb ist es schwer, eine Erklärung für all die Einschränkungen zu finden, denen wir momentan ausgesetzt sind. Und deswegen versuchen sie, andere Erklärungen zu finden, die möglicherweise sehr weit weg liegen und auch für andere nicht nachvollziehbar sind.
Herr Fiedler, sehen Sie, so viel haben Sie mit Ihrem Rundumschlag über Verschwörungstheorien, Fußball und Kontrolle angerichtet in dieser Diskussion. Vielen herzlichen Dank für Ihren Anruf. Gruß nach Hamburg und auch nicht etwas südlicher in Hannover ist Frau Kunze am Telefon. Guten Morgen, Frau Kunze.
Ja, guten Morgen.
Ihre Frage oder Ihre Beobachtung?
Was ich beobachte in der medialen Szene, das ist, dass häufig solche Dinge wie Stress oder zum Beispiel auch Resilienz auf das Individuum zurückgeführt werden. Und was mich eigentlich an der Sache interessiert, ist der grundlegende Stress, der also unter allem drunter liegt, was wir jetzt in der Corona-Situation erleben. Da frage ich mich, wieso da nicht öfter mal ein Zusammenhang hergestellt wird zwischen Strukturen, die wir haben, der Resilienz von Kommunen, Staaten, unserem Wirtschaftssystem, unserer Wachstumsideologie, zu dem grundlegenden Stress, der hier halt vorhanden ist und inwieweit es sinnvoll wäre, sich mal mit der Frage auseinanderzusetzen.
Dann geben wir das doch direkt an unsere beiden Resilienzforscher weiter.
Mit der Frage, ja. Ob es nicht sinnvoll wäre, mal grundlegend anderes Leben aufzubauen. Was jetzt gerade offensichtlich schon wieder ziemlich traurig aussieht, wenn ich mir angucke, wie diese Wirtschaftsgeschichten jetzt angegangen werden von unserer Regierung.
Herr Professor, also Frau Kunze, das ist ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, ja, dass die Ursachen für Stress sehr vielfältig sind und die sind nicht nur im eigenen Individuum zu sehen, sondern natürlich auch in den Strukturen und Bedingungen, in denen wir leben. Ja, also wir haben ja vorhin den Langzeitarbeitslosen gehört, hat natürlich viel mehr Stressfaktoren in der Regel als jetzt andere, die in sicheren Lebensverhältnissen leben. Und der zweite Punkt, den ich auch, glaube ich, hier machen möchte, ist, dass eben auch die Verantwortung, damit Menschen mit stressvollen Lebensereignissen gut umgehen können, eben nicht auch nur beim eigenen Individuum liegt, also dass nicht immer nur jeder selber dafür verantwortlich ist, sondern dass wir auch in einer Gesellschaft miteinander verantwortlich sind und wir natürlich auch Verhältnisse brauchen, die psychische Gesundheit fördern können. Ja, und ich glaube, in diesem Spannungsfeld, denke ich, leben wir und das haben Sie ganz gut beschrieben.
Mhm. Dazu müsste man allerdings dann auch mal die richtigen Leute einladen, die, um da mal Rede und Antwort zu stehen, die vorgeben, wie unsere Verhältnisse im Einzelnen sind.
An wen denken Sie da?
Naja, ich habe zum Beispiel gestern Anton Altmaier gesehen, der offensichtlich nicht dazu in der Lage oder willens ist, was Grundlegendes in der Situation, wo jetzt unglaublich viel Geld ausgegeben wird, für die Wirtschaft hauptsächlich. Wir genau wissen, das Geld wird dann fehlen, um zum Beispiel den Klimawandel zu bekämpfen. Und das wird ein zusätzlicher Stressfaktor werden für die nächsten Generationen, vielleicht auch noch für unsere.
Ja, da machen wir jetzt natürlich in allen, also jetzt die Klimadiskussion ist unheimlich wichtig. aber im Moment nicht, jetzt gerade nicht unser Thema heute. Ich danke Ihnen aber
Die Balance vielleicht, ja. Oder die Balance vielleicht zwischen kurz- und langfristigen Folgen, das ist ja auch richtig. Also, dass wir schauen halt, wie bewältigen wir kurzfristig die Krise, aber welche langfristigen Folgen hat es auch und welche Kollateralschäden hat es, ja. Also, was wir jetzt machen. Das ist ganz wichtig, das im Blick zu nehmen, aber ich denke, der Staat hat es sehr gut im Blick und das muss eben ausbalanciert werden.
Vielen Dank, Frau Kunze. Und in Hamburg am Telefon ist Frau Thiemann. Guten Morgen, Frau Thiemann.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen Ihnen allen. Also was ich empfehlen kann aus meiner Erfahrung, das ist die persönliche Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus. Einfach dieses Vertrauen in ihn zu haben und auch selber aktiv zu werden, indem ich zum Beispiel in der Bibel lese, das Wort auf mich wirken lasse oder auch selber bete. Zum Beispiel in den Psalmen sind sehr viele Gebete. Ich hatte jetzt gerade gelesen Psalm 120. Ich rufe zu dem Herrn in meiner Not und er erhört mich. Und in dieser Weise einfach mit Gott zu leben und ihn hineinzunehmen in den Alltag. Ich singe ihm oft ein Lied und spiele dazu auf der Gitarre und dazu dann auch der kooperative Aspekt, so ein soziales Netzwerk aufzubauen.
Das heißt, Sie haben sozusagen durch die Religion, aber auch gleichzeitig die sozialen Kontakte innerhalb Ihrer Gemeinde ja. Hilfe gefunden.
Und auf jeden Fall.
Okay. Ja. Danke Ihnen für den Hinweis.
Gerne.
Und ich möchte noch zum Schluss noch mehrere E-Mails zitieren für unsere beiden Experten, die auf Kinder hinweisen und auf die Frage Resilienz und Kinder. Herr Bölter fragt als werdender Vater, welche Erkenntnis es zur Ausbildung von Resilienz bei Kindern gibt. Frau Professor Wesser, welche Erkenntnisse gibt es da? Kinder und Resilienz.
Also ein Punkt hat Herr Liebt ganz zu Beginn ja schon angesprochen, dass es tatsächlich so ist, dass wir über verschiedene Studien hinweg beobachten können, dass wenn Kinder bestimmten Herausforderungen im Leben, also so einem mittleren Stressniveau ausgesetzt sind, dass man sehen kann, dass die eigentlich eher davon profitieren, weil sie wahrscheinlich durch diese Herausforderungen und Stresserfahrungen lernen, bestimmte Fähigkeiten einzusetzen und auch die Rückmeldung bekommen, dass es funktioniert. Das heißt, es wird sowas gestärkt wie ihre Selbstwirksamkeitserwartung. Ich vertraue auf mich selbst, dass ich etwas tun kann, dass ich etwas ändern kann an meiner Situation. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig für Eltern, dann letztlich im Kopf zu behalten, dass es wichtig ist, dass Kinder diese Erfahrung machen können. Das heißt, wie Klaus Lieb schon gesagt hat, dass es nicht gut ist, Kinder von jedem Stress fernzuhalten oder vor jeder Herausforderung, sondern dass sie manche davon einfach meistern müssen, um die Erfahrung der Stressbewältigung auch machen zu können.
Wie trainiert,
das ist ein ganz wichtiger Aspekt.
Wie lernen Kinder das am besten?
Lernen tun sie das im Leben. Sie lernen das tatsächlich darüber, dass sie in einer Stresssituation, sei es zum Beispiel, das kann eine Situation im Sport sein, wo sie in der Bewertung ausgesetzt sind, das kann eine Situation in der Schule sein, das kann eine Situation sein, wo sie einen Fehler gemacht haben und vielleicht selbst dafür gerade stehen müssen und es nicht darum geht, dass andere alles für sie aus dem Weg räumen, sondern sie selbst durch diese Situation gehen und in dieser Situation durch die Rückmeldung der Umwelt, die Rückmeldung der Eltern, vielleicht durch Lehrer oder auch Großeltern erfahren, das hast du gut gemacht und du hast es selbst gemacht und es ist eine positive Rückmeldung. Und diese Rückmeldung kann einfach helfen, durch wiederholte Erfahrung, durch diese Lernerfahrung auch das Stabile selbst aufzubauen und diese Strategien immer wieder anzuwenden und dadurch auch Stresssituationen eher gewappnet zu sein.
Resilienz.
Das heißt, es sind keine Übungen, die wir ihnen täglich geben müssen, sondern die sie einfach durch das Leben und unsere Art der Rückmeldung lernen.
Wie wir die Corona-Krise schadlos meistern können. Vielen Dank an unsere beiden Experten, Professor Michel Wesser vom Psychologischen Institut der Universität Mainz und Professor Klaus Lieb, Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universität Mainz. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.